Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt am Samstagnachmittag, am frühen Abend wieder mit dabei sind, wenn wir über die Grundlagen des Christseins sprechen, über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Propst Dr. Gerhard Nachtwey ist Domkapitular im Bistum Magdeburg. Er ist Pfarrer an der Kirche St. Peter und Paul in Dessau. Dort trägt man den Ehrentitel Propst, das ist eine Propsteikirche. Und vom damaligen Bischof von Magdeburg, Leo Novak, ist Propst Nachtwey vor einigen Jahren mit der Aufgabe betraut worden, sich um erwachsenen Taufbewerber zu kümmern. Das heißt, eine Anlaufstelle zu bieten für Menschen, die sich für den christlichen Glauben interessieren, die mit dem Gedanken sich tragen, vielleicht in einen Taufbewerberkurs zu gehen, sich eben über den christlichen Glauben zu informieren. Wenn also jemand für einen Kurs Null geeignet ist, dann Propst Nachtwey. Er ist Jahrgang 1944, in Bitterfeld ist er geboren, also in Sachsen-Anhalt, seiner Heimat, wo er heute noch lebt. Er ist in der DDR auf eine normale Schule gegangen, aber aufgrund seines Glaubens durfte er die damals sogenannte erweiterte Oberschule nicht besuchen. Das entspricht so ungefähr dem Gymnasium. Daher hat er sein Abitur an einer kirchlichen Einrichtung in der Nähe von Berlin gemacht und ist danach in das Priesterseminar in Erfurt eingetreten. Dort hat er Theologie studiert. Und sich nach seinem Studium schon in der Gemeindetätigkeit hat er eine Doktorarbeit geschrieben über keinen geringeren als Josef Kardinal Ratzinger, den heutigen Papst Benedikt XVI. Und dessen Eschatologie und Theologie. Eschatologie, die sogenannte Lehre von den letzten Dingen, eine theologische Disziplin. Er war einige Jahre Seelsorgeamtsleiter im Ordinariat in Magdeburg, wollte aber gern in die Gemeindearbeit zurück. Sein Bischof Leo Novak damals hat ihm diesen Wunsch erfüllt und so ist er eben Pfarrer in der Propsteikirche in Dessau. Herzlichen Dank, Propst Nachtwey, dass Sie sich die Zeit nehmen für unsere Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb, dass Sie ein wenig Einblick geben in Ihre Arbeit, in Ihre Erfahrungen. Sie sind verantwortlich im Bistum Magdeburg für die im weitesten Sinne Erwachsenenkatechese, für Menschen, die also sich für den christlichen Glauben interessieren, die selber Christ werden möchten. Seit wann gibt es eigentlich diese Stelle?
Also sie ist so entstanden, es war glaube ich so 1997, als ich dachte, es sind jedes Jahr einige, die fragen, sind nicht sehr viele, aber einige, die fragen nach der Taufe als Erwachsene, und ob wir nicht die bewusster auch als Bistum in den Blick nehmen und bevor sie also nun dann auch die Zulassung kriegen über einen Brief, dann sich zu treffen beim Bischof zu einem Zulassungsgottesdienst. Und seitdem gibt es den und der findet jedes Jahr statt. Wir haben jetzt immer so zwischen 50 und 70 Leute, die dort sich als Erwachsene zur Taufe anmelden. Und die dann auch fast zu 90% oder mehr noch sogar zum Zulassungsgottesdienst kommen. Und das ist eigentlich so die eine wichtige Säule. Und die andere ist, dass wir einmal im Jahr auch einen Tag für die Neugetauften noch machen in einem unserer Klöster, entweder im Benediktinerkloster Hüßburg oder in Helfta in diesem neu errichteten Kloster.
Und nun gibt es ja für alles und jedes, auch in der Kirche, Richtlinien, Maßstäbe. Da gibt es Kommissionen, die sich dann Gedanken darüber machen, wie man dieses oder jenes genau umsetzen kann. Wie war das eigentlich bei Ihnen? Hatten Sie Richtlinien für Ihre Arbeit oder sind Sie einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, okay, wir schauen einfach mal, was draus wird?
Nein, ich denke, wir sind einfach so, wie Sie sagen. Wir haben das als ein wichtiges Anliegen erkannt, auch gerade in einem Bistum, wo also 80% keiner Kirche und keiner Religion angehören und haben gesagt, da ist es ganz entscheidend, dass wir dieses missionarische Anliegen, dass wir das aufgreifen und auch bewusster in unser Bistum hineinbringen. Und ja, natürlich gibt es die kirchlichen Bücher, die Richtlinien auch für Erwachsenentaufe, für die Vorbereitung von Katechumenen. Und ja, die sind aber ja gesamtkirchlich in Deutschland gleich und denke auch in Österreich und weltkirchlich wahrscheinlich auch ähnlich. Und es ist so, dass wir auch uns regelmäßig treffen, die Beauftragten für Erwachsenenkatechumenat und ich auch zu den einen der drei Sprecher dieses Kreises gehören in der Bundesrepublik Deutschland.
Und Sie haben natürlich durch Ihre Biografie in der DDR, haben Sie natürlich auch einen ganz anderen Zugang als, sagen wir mal, in wirklich kernkatholischen, beispielsweise westdeutschen, süddeutschen Gebieten. Das heißt, Sie haben Erfahrungen schon gemacht. Sie hatten ja auch vorzugsweise Nachbarn, die jetzt nicht in der Kirche waren und mit denen Sie trotzdem ja ganz normalen Umgang hatten und ja sicherlich auch über Ihren Glauben gesprochen haben. Mit dieser biografischen Erfahrung hatten Sie schon einen guten Grundstock, oder?
Ich denke, noch ein bisschen anders. Wir müssen immer das jeweilige Milieu oder Umfeld sehen, in dem wir uns als Christen zu bewähren haben. Es ist also wichtig, dass wir den Kontext der Menschen verstehen. Und der Kontext der Menschen im Osten ist ein anderer als meinetwegen der in Bayern oder im Rheinland. Das ist eben, ja, wir sagen es hier ein bisschen holprig, dass das konfessionslose Milieu, das ist eigentlich die, in Anführungsstrichen, Religion des Ostens, ist die Konfessionslosigkeit. Und oft werden sie als religiös unmusikalisch bezeichnet. Also das ist ein ganz spezieller, ein ganz spezieller Kontext, in dem wir versuchen müssen, die Botschaft des Glaubens auch zu vermitteln. Deshalb bedürfen wir auch eigener Wege und auch eigener Worte. Also immer die Übersetzung sozusagen in die jeweilige Situation, also auch die Inkulturation des Evangeliums in das ostdeutsche Milieu. Ich glaube, vor 1981 hat das Wanke schon in einem seiner Briefe geschrieben, es kommt darauf an, dass wir lernen, das Evangelium auf Mitteldeutsch zu buchstabieren.
Bischof Wanke, der Bischof von Erfurt.
Ja.
So, jetzt spielen wir den Fall mal durch. Ich bin also so ein Konfessionsloser und ich bin auch nicht religiös sozialisiert und jetzt habe ich aber irgendwie, irgendwas arbeitet in mir. Da ist etwas und ich habe aber keine genaue Vorstellung, was es ist und vielleicht gehe ich mal aus Neugierde in eine Messe oder gehe einfach so einmal in eine Kirche und halte mich dort auf und dann fasse ich mir ein Herz und komme zu Ihnen und sage, Propst Nachtweih, mein Name ist so und so. Ich interessiere mich für den Weg des Christwerdens. Was machen Sie denn da mit mir?
Ja, ich frage dann zurück, was so dieses Interesse in Ihnen wachgerufen hat, was Sie da irgendwo in der Richtung angerührt hat. Denn meine Erfahrung ist also die, dass viele Menschen sich ihr Weltbild zurechtgemacht haben und die Welt so sehen, wie sie sich vorstellen. Und ich denke, das erste Wichtige, das ich immer sage, ist, wenn wir sagen, nicht ich stelle mir die Welt vor, das darf ich natürlich auch, aber ich muss einmal sehen, gibt es denn vielleicht Dinge, die ich bisher nicht gesehen habe? Und ich vergleiche das gerne mit einem Eisberg. Ich sage immer von der Wirklichkeit, die wir wahrnehmen. Viele sind also sehr materialistisch geprägt hier auch. Nehmen wir wie beim Eisberg ein Neuntel wahr. 8/9 sind immer unter Wasser und nicht zu sehen. Und wenn wir beide reden, sage ich dann Ihnen zum Beispiel, wenn wir beide jetzt reden, dann sehen Sie und hören Sie mich. Aber das ist also sozusagen nur ein Stück von mir. Und ich sehe Sie auch und höre Sie auch. Vielleicht 1/9, wenn man sich mehr kennt, kennt man mehr voneinander. Aber 9/9 kennt man nie. Und so ist das mit der gesamten Welt auch. Also wir müssen uns eigentlich, wenn wir zum Glauben finden, einfach offen machen für die gesamte Wirklichkeit, in der uns dann auch Gott begegnet, in der wir dann auch das, was wir vielleicht bisher noch nicht haben sehen können, wir dann wahrnehmen können und spüren können. Und da versuche ich also in ein Gespräch meinetwegen zu kommen mit einem Menschen darüber, wie er denn die Wirklichkeit sieht, wie er die Welt sieht. Und meistens ist durch so ein Eröffnungsgedanken, Eröffnungsgespräch dann schon, dass einer auch konkrete Dinge erzählt aus seinem Leben und sagt, naja, irgendwie habe ich manchmal auch schon gedacht, es gibt da noch was anderes als bloß, also was kaufe ich ein und wie mache ich mir einen schönen Tag und welches Fernsehprogramm gucke ich, wo fahre ich in Urlaub hin, das kann doch nicht alles gewesen sein.
Also Sie machen praktisch eine Art Tauchgang, um bei Ihrem Eisbergbild zu bleiben.
Ja, also es ist, Also es ist ein, also es, ja, es ist vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ich davon ausgehe, dass einer religiös unmusikalisch ist. Und bleiben wir mal bei dem Begriff, ob er nun ganz glücklich ist, weiß ich nicht. Und ich will einem zu erschließen, dass die Musik doch eine Wirklichkeit ist, die er bisher bloß noch nicht hat kennenlernen können, muss ich versuchen, ihm klarzumachen, dass es da noch etwas gibt, was er bis jetzt vielleicht noch nicht wahrgenommen hat, nicht bewusst wahrgenommen hat, was er doch aber auch in sich verspürt. Es gibt noch so ein anderes Beispiel, mit dem ich also gerade auch jüngere Menschen, merke ich, erreichen kann, dass ich ihnen sage, es hat mal eine Frau zu einem Mann gesagt, vergiss nicht, dass ich auch eine Seele habe. Und ich sage dann immer, wir nehmen die körperliche Wirklichkeit wahr und sehen das alles, aber eigentlich ist das Entscheidende, dass wir in der Begegnung die Seele des anderen wahrnehmen. Und bleiben wir ruhig, sage ich dann immer, bei dem Begriff Seele, weil der etwas ausdrückt, was also nicht einfach bloß die Psyche ist, sondern da nehmen wir die geheimnisvolle Welt und Wirklichkeit, das Wunder jedes Menschen wahr. Und das ist auch so, dass ich Ihnen das eigentlich wünsche, dass Sie das bei sich und bei anderen finden und dass in der Begegnung auch wir sozusagen uns auf dieser Ebene begegnen und nicht bloß auf einer reinen, ja, materiellen, naturwissenschaftlichen Ebene, wo sich Menschen sowieso nicht begegnen können. Und da ist gerade bei jüngeren Leuten, dann, wenn ich sage, schauen Sie doch einfach mal, dass Sie in der Begegnung untereinander sagen, da lebt noch etwas ganz Besonderes in jedem Menschen und der Mensch ist nicht bloß Körper und auch die Welt ist nicht bloß Materie. Also weil ich glaube, dass Leute aus dem Osten oft durch diese Erziehung, diese Genossen haben, jedenfalls die auch zu DDR-Zeiten hier waren, in diesem reinen Materialismus gelebt haben, der praktische Materialismus, der viel gefährlicher war als der oder ist als der Materialismus, den also die Ideologen uns gelehrt haben.
Sie sind ja Pfarrer und als solcher auch Seelsorger. Das heißt, ohnehin von Haus aus haben Sie mit Menschen zu tun und Sie müssen ihnen begegnen. Das ist praktisch eine quasi göttliche Pflicht von Ihnen, dass Sie das tun müssen. Und sowas verändert ja immer auch einen selbst, wenn man solche Begegnungen erfährt. Als Sie dieses Amt übernahmen, dieser wirklich, wenn Sie sagen, so pro Jahr haben Sie da 50, 70 Leute, das verändert Sie doch dann auch, oder?
Ja, wobei ich natürlich jetzt diese Leute, die da sind, mit denen habe ich nicht dauernd und ständig zu tun, sondern im Zusammenhang mit der Bewerbung als Taufbewerber, dass ich also deren Geschichten auch mir immer anschaue und dann nochmal mit dem Pfarrer eventuell Rücksprache nehme, dass mich jemand anruft, was mache ich denn mit einem, der jetzt also Interesse hat. Ich denke, das, was Sie jetzt fragen, ist mehr etwas, was ich natürlich sehr häufig in Begegnungen, also wenn sich zwei anmelden zur Trauung, dann ist in drei Viertel der Fälle vielleicht ist einer ungetauft und guckt dann erstmal immer, wie wir sehen, was hier passiert und wie das jetzt so ist. Es ist ja auch Ängste, was machen die jetzt mit mir und sind auch viele Vorurteile gegenüber natürlich Kirche und was geschieht jetzt hier. Und ich merke dann, wie das nach und nach abfällt, wenn man ihnen als Menschen begegnet. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen jetzt aus, ich bin auch Gefängnisseelsorger, dass mir dann einer der Gefangenen sagt, also jetzt möchte ich mal wissen, was bin ich eigentlich für Sie? Sie sind jetzt hier schon oft bei mir gewesen und wir haben über biblische Texte geredet und wir haben über das und jenes gesprochen, aber wer bin ich denn eigentlich für Sie? Ich bin nicht gläubig, ich bin nicht getauft, vielleicht bin ich auf der Suche, aber wie sehen Sie mich denn dann? Und da habe ich ihm gesagt, ich sehe Sie, sage ich mal ganz einfach, erst als Menschen an, er hat noch gesagt, ich habe auch Schlimmes gemacht, wie Sie wissen. Ich sehe Sie als Menschen an und jeder Mensch ist was ganz Besonderes. Auf den ersten Seiten der Bibel, wir haben da schon mal reingeschaut, steht, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und ich glaube, dass in Ihnen, das spüren Sie ja auch, und ich merke, dass Sie das spüren, etwas Besonderes ist, dass Gott sozusagen in Ihnen, in Ihrem Gewissen auch etwas Sie anrührt und dass in Ihnen so etwas ist wie das Konzil, sage ich ihm dann, habe ich ihm gesagt, wo alle Bischöfe zusammen waren, der Papst auch dabei war, gesagt hat, dass also das Gewissen so etwas ist wie das Heiligtum Gottes im Menschen, in dem Gottes Stimme widerhallt. Und horchen Sie einfach mal in sich hinein. Ich glaube, dass Gott auch in Ihnen etwas sagen will und in Ihnen wirkt. Das ist meine Überzeugung. Und deshalb bin ich hier, weil ich glaube, dass auch Sie ein Geschöpf Gottes sind und deshalb Gottes Geist, wie wir sagen, etwas von Gott in Ihnen ist. Und das nennen wir auch Seele. Seele ist nicht bloß was Psychisches, sondern ist also dieses Sein Gottes bei Ihnen. Ich habe das also damals bei meiner Dissertation eigentlich durch Ratzingers Theologie auch mitbekommen, dass Seele eigentlich dieses ist, von Gott angesprochen zu sein, Geschöpf Gottes zu sein, das also wahrzunehmen. Ich lebe nicht für mich, sondern ich habe immer sozusagen einen, der mich auf sich hingeschaffen hat, und das kann ich in mir, wenn ich in mich hineinhöre, versuchen zu spüren, und da will ich Ihnen behilflich sein.
Und was, wenn jetzt die Frage kommt, das ist ja alles schön und gut, das hört sich auch wirklich toll an und ich sehne mich eigentlich mein ganzes Leben nach so etwas, aber ich höre und höre und höre, ich drehe die Lautstärke noch so laut, aber ich höre einfach nichts.
Ja, dann sage ich Ihnen, Gott redet sicherlich nicht so, wie ich jetzt zu Ihnen rede und Sie mich hören. Das gibt Menschen, die ihn auch so hören, aber man kann Gott spüren in sich. Also die meisten oder viele Dinge, die Menschen tun, die erspüren sie in sich. Sie erfahren, dass also da irgendetwas da ist, was im Letzten auch geheimnisvoll bleibt und geheimnisvoll ist, und sage, so ist es genau mit der Macht des Bösen, dass das Böse eigentlich und der Böse nicht richtig greifbar ist. Das ist, also die sind da, das sind Mächte, das sind Gewalten, und jetzt im Paulusjahr habe ich dann auch manchmal gesagt, auch vorher schon, aber jetzt im Paulusjahr besonders nochmal, dass Paulus das auch erfahren hat, dass es diese bösen Mächte gibt, oder an der Versuchungsgeschichte Jesu habe ich das neulich mit einem Gefangenen auch nochmal oder mit mehreren auch angeschaut, wo ich gesagt habe, also auch Jesus ist dieser Versuchung ausgesetzt gewesen. Es gibt also so wie Mächte, es gibt die bösen Mächte, es gibt aber auch die gute Kraft Gottes, die wir in uns verspüren können. Und das ist nicht so direkt vielleicht von Ihnen, aber Sie spüren in sich, dass in Ihnen ein Drang ist danach, doch nach dem Guten und Wahren zu suchen, sage ich mal ein bisschen philosophisch. Also zu sagen, eigentlich wollen wir Menschen doch im Letzten, wenn wir uns hineinschauen, wollen wir doch das Gute verwirklichen, suchen wir nach dem Guten und suchen auch nach der Wahrheit, nach dem, was gut und auch was richtig ist, was wahr ist. Und das spüren Sie in sich vielleicht auch. Und da ich erfahre eigentlich das nicht, dass sie dann sagen, jetzt lasse ich mich taufen, aber dass ich merke, es klingt was in ihnen an, in den Menschen. Ich sage nochmal, wir müssen so ansetzen, dass wir ihnen erstmal den Blick öffnen für diese größere Wirklichkeit, dass sie aus ihrem rein naturwissenschaftlichen, materialistischen oder dem Denken, wo sie im Grunde bloß die Dinge der Lebensgestaltung übernehmen, dass sie da, wie organisiere ich mein Leben, rauskommen und in die Tiefe ihres eigenen Lebens hineinschauen. Ich bin also ganz fest davon überzeugt, dass eben Gott in jedem Menschen da ist und wirkt und dass wir ihm helfen können und müssen, das zu entdecken. Das ist auch meine theologische Voraussetzung. Und deshalb versuche ich, mit jedem Menschen so zu reden, dass ich versuche ihm zu helfen, dass er in sich entdeckt, was eigentlich in ihm Gott ihm sagt oder mitteilen will, eben nicht mit so Worten, aber dass er einfach spürt, das ist eigentlich das Richtige, dass er vielleicht das erstmal spürt.
Sie sagen auf der einen Seite, dass Sie diesen Menschen, und man spürt es ja, wenn Sie es erzählen, dass Sie den Menschen ganz direkt und ganz persönlich als Propst Nachtweih begegnen, aber sich in dieser Begegnung offensichtlich noch etwas Zweites abspielt, oder etwas Zweites zum Vorschein kommt, nämlich eine zweite Begegnung, die mit Gott.
Tja, natürlich. Ich sage Ihnen immer, wissen Sie, ich kann Ihnen überhaupt nichts einreden. Ich kann auch nichts machen. Ich kann nur so reden, weil ich daran glaube, dass Gott bei Ihnen was tun will. Ich bin auch der Meinung, ich sage manchmal, ich habe einen der schönsten Berufe zu Leuten. Eigentlich kann ich Gott für mich arbeiten lassen. Ich bin nur derjenige, der hilft, dass Gott bei Ihnen ankommt. Ich kann das nicht machen. Und da ist auch das dann weg, dass ich sage, ich will Ihnen was einreden. Nein, ich möchte, dass Sie einfach auch daran glauben können, dass Ihr Leben nicht umsonst und verfuscht ist und dass Sie einen Weg finden können, dass Sie einen Halt finden können. Denn das ist eigentlich, glaube ich, wo mich manchmal ärgert, dass mit diesen konfessionslosen, religionslosen, religionsunmusikalischen, wenn man so ungefähr sagt, die sind so, uns ist doch auch nicht schlimm, wenn sie so sind, irgendwie kommen sie doch in den Himmel. Also, dass ich dann denke, gut, Gott, hoffe ich, hat für jeden Menschen die Möglichkeit, ihn auf seine Weise in den Himmel zu bringen. Aber ich denke eben, dass jemand also das entdecken muss, wie Gott ihn also führt und dass er nicht ganz alleine ist und dass er nicht dann einfach durchhängt, weil er also denkt, es gibt niemand, der ihn also trägt und hält. Und meistens gibt es ja konkrete Beispiele, also wieder jetzt dieser Amoklauf, wo ich einfach auch denke, es hilft nicht, wenn man jetzt also irgendwie, ja sagen wir, krassere Regeln einführt und sowas macht, sondern es ist im Inneren was kaputt in solchem Falle. Dass wenn ein Mensch sich nicht getragen, gehalten fühlt und wenn er vielleicht auch sich im Letzten dann also irgendwo nicht mehr richtig verantwortlich weiß. Also ich glaube eben, wenn man, also ich habe zu DDR-Zeiten das schon immer wieder gesagt, also wenn man den Menschen Gott wegnimmt und ihn ganz allein lässt, dann ist er wirklich ein völlig hilfloser Mensch, der also nur noch auf sich geworfen dann sein eigener Gott sein muss und irgendwie alles selbst erfinden muss, das ist ja ganz schlimm. Deshalb ist für mich eben die Frage zu stellen, zu sagen, vielleicht, ich sage mal, vielleicht können Sie das noch nicht glauben, aber ich glaube und ich bete auch, dass Sie für Ihr Leben das finden, dass Ihr Leben getragen und gehalten ist von einem Sinn, der größer ist und tiefer ist als das, was wir uns immer jeweils ausdenken. Und ich sage das nicht immer so hochphilosophisch, das ist ja dann meistens im Gespräch, muss man das konkret auch ein Beispiel sagen, erzähle dann auch von mir. Und dass ich sage, das ist mir wichtig, dass Sie das finden und dass Sie das haben. Und ob es nun eine Jugendliche ist oder ob jemand, der heiratet, dass ich auch sage, darum geht's uns. Also unsere Kirche und all die Formen, die wir haben, die vielleicht Ihnen fremd sind, dienen zu nichts anderem, als dass wir, dass sie eine Möglichkeit sind, um mit diesem Geheimnis Gottes, das in uns lebt und das in der Welt da ist, in Begegnung zu kommen und das auch sozusagen in der Gemeinsamkeit zu bekennen. Und aber das geht nicht um die Form dabei, sondern es geht um das, was in dieser Form sozusagen vermittelt wird.
Nun sind Sie Theologe, Sie sind promovierter Theologe, ja. Das heißt, Sie müssen es wissen, wenn wir Sie das fragen, warum ist denn das Ganze jetzt so ein Geheimnis? Warum liegt denn das nicht offen vor Augen? Warum muss man das denn, wir haben auch das schöne Bild gebracht, dass etwas in der Seele dann zum Klingen kommt, ja. Also wie in so einer Harmonie. Warum baut denn Gott nicht die großen Lautsprecher und die große Leinwand auf und zeigt sich und dann wissen wir, aha, okay, so rennt's und so tun wir.
Also wenn sich zwei Menschen begegnen und lieben und das verstehen also alle irgendwie, dann ist das immer schön, wenn das also, das kann gar nicht so offen sein. Das muss immer ein Geheimnis bleiben. Dass die Welt ist also ein großes Wunder, ein großes Rätsel und das ist auch noch so ein wichtiger Gedanke, weil ich denke, hier fallen also Wirklichkeitsbereiche aus, ne? Wenn ich also das nicht mehr wahrnehme, wenn die Welt für mich ganz platt und erklärbar durchschaubar ist und ich dann sage, im Grunde ist doch das gar nicht wahr, das ist sie doch nicht. Ich bin doch, sag mal, so ein kleiner Mensch mit dem bisschen, was ich weiß, mit dem bin ich doch eigentlich so klein in dieser Weltwirklichkeit, die groß ist. Wenn ich die ganze Geschichte nehme, mit allem drum und dran, all die vielen Menschen nehme, und dann ist doch eigentlich alles ein riesiges, großes Wunder. Also dafür versuche ich einfach die Augen selber offen zu haben und den anderen auch zu sagen, das ist es doch eigentlich. Jeder Mensch ist ein Wunder. Und wenn ein Kind geboren wird und man schaut es an, hat ein ungläubiger Vater mal gesagt, er ist bis heute noch nicht katholisch geworden, aber seine Frau sagt, er sagt immer, wenn es mal noch wird, dann sind Sie der Einzige. Der kommt aber mit in die Kirche, macht also Dinge mit und in einer der früheren Gemeinden, wo ich war, und hat mir mal gesagt, damals also, als er ein Kind bekam, das schwerst behindert war und dann, wo sie nach der Geburt dann, weil das also Schmerzen hatte, dann abschalten mussten, weil das also genetisch da Fehler waren, und der mir gesagt hat, also wissen Sie, jetzt habe ich erstmal begriffen, was das für ein Wunder ist, wenn ein Mensch geboren wird und gesund ist. Ich habe ein gesundes Kind und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt habe, das Kind. Also das Leben ist ein Wunder, ist voller Wunder, und deshalb natürlich ist das ein Geheimnis. Also die, sagen wir, die wesentlichen Dinge des Lebens, das geht ja auch bei der Kunst und bei allen Dingen, die wesentlichen Dinge des Lebens sind nicht durch Messen und durch Machen zu gestalten. Auch die Liebe ist im Grunde ein großes Geheimnis, ein großes Wunder. Also wenn ich jetzt sage, die Liebe, das ist eine Technik und durch Liebestechniken kann ich die steigern, das geht immer im Traugespräch so, dann sagen, nee, das kann ich nicht. Und dann sehen Sie, das ist ein Wunder. Wenn Sie es wirklich so erleben und erfahren, es ist ein Wunder, dass Sie sich gefunden haben, dann kann ich Ihnen jetzt von erzählen, dass ich überzeugt bin, dieses Wunder hat einer gewirkt, der eben die stärkste Kraft in der Welt, in die Welt hineingelegt hat, das ist die Liebe. Die Liebe, die wir zu Gott, zu Nächsten und zu uns selbst haben können. Das ist die größte Kraft der Welt und davon hat die Kirche zu künden. Und dann kann ich Ihnen auch schön diese erste Enzyklika vom Papst nochmal nennen und kann sagen, da hat er das also gesagt, Gott ist Liebe. Und wenn das ein Zugang erstmal für Sie ist zu dem Geheimnis Gottes, dann haben Sie mehr verstanden, als wenn Sie sich Gott nun irgendwo, sagen wir mal, so vorstellen, wie er auf manchen Bildern dargestellt ist, wie er aber nicht wirklich ist, weil man ihn eben nicht in Bildern darstellen kann. Aber dass er die Liebe ist, das Geheimnis der Liebe zu uns Menschen, das ist also biblische und Aussagen und das ist mein Glaube auch und unser Glaube der Kirche.
Da haben Sie aber was ganz Unglaubliches eigentlich gesagt. Sie haben gerade gesagt, dass wir in der Lage sind, Gott zu lieben, dass wir dazu wirklich fähig sind. Also wie Sie eben ja auch sagten, man erfährt sich ja allzu oft in seinem Leben als doch ein ziemlich kleines Licht.
Ja, natürlich.
Und jetzt kommen Sie mit dem Größtmöglichen, was man überhaupt in den Mund nehmen kann, nämlich Gott. Und dann sagen Sie, den können wir tatsächlich lieben.
Na, ich sage immer, das Erste ist, dass Gott uns liebt. Das Erste ist, dass Gott uns liebt und dass er die Liebe in uns hinein, in uns hinein, das ist das Unglaubliche. Ja, das ist ja das Unglaubliche der Liebe überhaupt. Dass Liebe nicht das ist, was wir machen, sondern dass Liebe das ist, was uns sozusagen geschenkt wird. Und was ein großes Wunder nach wie vor bleibt, dass mich der andere liebt. Also die Brautleute verstehen, dass mich der andere liebt, muss ein bleibendes Wunder sein. Sonst ist das nicht mehr so, dann ist sie nicht mehr so frisch und lebendig. Und das kann im Alltag oft untergehen. Ich sage das auch im christlichen Alltag, dass ich das vergesse. Und das ist nicht so, ich sage immer, wir sind da gar nicht perfekt, wir Christen. Wir geben als Kirche manchmal kein gutes Beispiel für das ab, was wir verkündigen. Aber das, was wir verkündigen, das ist so doll, dass ich also, sage ich, nirgendwo anders was gefunden habe, was mich so zutiefst überzeugt, dass ich das so zu leben richtig ist. Und wenn einer sagt, na ja, was soll ich denn nun machen, dann sage ich, dann versuchen Sie das mal zu leben. Und dann bin ich davon überzeugt, wenn Sie das leben, werden Sie im Laufe Ihres Lebens, früher oder später, merken, das ist nicht bloß etwas, was Sie machen, sondern diese Liebe ist da und die die können Sie auch ansprechen. Also dann geht es vielleicht so, dass Sie auch anfangen können zu beten und im Gespräch zu sein mit Gott über alles, was Sie erleben und tun, was Sie erfahren an Schönem und am Schweren. Das ist schon dahinter, das merken Sie, steckt schon also eine eigene Erfahrung eines Verständnisses des Menschen, dass der Mensch auf Gott hin geschaffen ist und dass er, meine Dissertation über Ratzinger hieß damals Dialogische Unsterblichkeit. Der Mensch ist eigentlich nicht ein isoliertes Ich-Wesen, sondern er ist geschaffen auf die Beziehung hin und er lebt eigentlich aus der Beziehung. Wir sind eigentlich Geschöpfe und das heißt, wir sind also Kinder Gottes, wenn wir es also in der einfachen Begrifflichkeit sagen. Und wenn wir das leben, diese Beziehung zu Gott versuchen zu leben, auch vielleicht noch in dem Versuch erst, wo ich sage, vielleicht ist es so, dass Sie sagen, gut, wenn ich nach Gott suche, ich erfahre ihn vielleicht nicht so, weiß auch gar nicht, ob es ihn gibt, aber versuchen Sie einfach so zu leben, als ein Mensch, der eben in allen Dingen, die er tut, doch daran glaubt, dass es sinnvoll ist, das Gute zu tun, nach der Wahrheit zu suchen und davon auszugehen, dass er von Gott geliebt ist und alle Menschen von Gott geliebt sind und dass wir diese Liebe verwirklichen sollen im Miteinander. Und wenn Sie das leben, dann denke ich, leben Sie eigentlich so, wie es Jesus gewollt hat und wie die Kirche es tut. Und irgendwann werden Sie vielleicht auch überzeugt sein, immer mehr merken, da gibt es noch andere, die auch so denken, die das auch glauben. Und ich suche die Gemeinschaft mit denen und ich suche das auch da. Und dann sind Sie herzlich eingeladen dazu, das auch zu erleben. Aber bitte, es geht uns nicht um die Formen, es geht uns um das, was in den Formen sozusagen wir erleben und erfahren. Nicht? Und wenn die, also wir als Beispiel, wir haben hier eine katholische Kindertagesstätte mit über 200 Kindern. Und dann machen wir also ein paar Mal im Jahr Gottesdienste, die diese Kita mitgestaltet. Davon sind aber die meisten also gar nichts, ne? Die Eltern auch nicht. Aber die erleben eine gottesdienstfeiernde Gemeinde, eine betende, gläubige Gemeinde. Und was meinen Sie, was das also auch auslöst, dass sie mit dabei sind und jetzt erleben, da sind sonntags Leute in der Kirche, die beten, die singen und die gehen jedes Mal raus und haben eine neue Erfahrung gemacht. Nicht? Ich denke, dass der Glaube in besonderer Weise ist, man macht Erfahrung, wie die Kinder auch sehen, wenn Vater und Mutter betet, dann kriegen sie auch einen Zugang dazu. Ne? Also im Vollzug des Glaubens das mit zu erleben und dann, auch wenn man noch nicht alle Fragen beantwortet hat und beantwortet weiß, aber doch sagt, das ist es. Da ist etwas, was, also eine junge Frau hat mir gesagt, sie das erste Mal in einer Osternacht war, sich später hat taufen lassen, gesagt, also ich fragte, wie haben Sie denn das erfahren? Und sie gesagt, die erlebt jetzt, sagte, das war was unheimlich Gutes und Schönes, bloß ich habe eben gemerkt, ich stehe daneben und ich gehöre noch nicht dazu, aber ich habe das als etwas ganz Wunderbares erfahren.
Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Magdeburger Domkapitular Propst Dr. Gerhard Nachtwey. Er ist Pfarrer in Dessau und er betreut Taufbewerber in seinem Bistum. Dafür ist er dort verantwortlich. Dafür hat ihn der Bischof von Magdeburg dorthin bestellt in diese Funktion. Propst Nachtwey, jetzt haben Sie gerade geschildert, wie sich diese Beziehung, zu der Menschen einfach berufen sind, zu der sie fähig sind mit Gott, wie sich das sozusagen in ihren Kursen, die sie veranstalten, immer mehr festigt. Es hört sich ein bisschen so an, diese Arbeit, wie eine groß angelegte Kennenlernphase. Also es gibt einen ersten Moment, der muss sich ereignen im Leben des Einzelnen, wie praktisch bei der Liebe auf den ersten Blick vielleicht. Und das ist eigentlich dann dieser zweite Schritt, dieser Kennenlernphase. Das ist so ein bisschen das, was Sie machen. So hört es sich an.
Ja, ich denke, erstmal bewusst zu machen, dass jemand diesen ersten Schritt vielleicht auch erstmal erlebt oder dass er spürt und deutet, ich habe das schon mal erlebt, nicht? Aber vielleicht müssen wir auch umgekehrt sagen, es geht ja nicht bloß um die Bekehrung in Anführungsstrichen der anderen, sondern es geht ja auch um die Bekehrung von uns Christen zu den anderen hin. Also wenn wir selber im Glauben immer wieder die sind, die also auf Gott hin leben und die das versuchen zu tun und die auch nicht unbedingt da, aber immer perfekt sind und sein müssen, aber wenn sie das bei uns erleben, dass wir das auch so leben und realisieren, dann denke ich, wenn sie also glaubende Menschen erleben, daran entzündet sich immer auch Glaube. Ich denke, man kann den Glauben nicht so sehr durch Bücher vermitteln, es sei denn, dass das auch Bücher sind, die genau, sagen wir mal, dort die Hilfe bieten, wo Menschen erzählen, wie sie ihren Glauben leben und von ihren Erfahrungen, und das, die Bibel ist ja solch ein Buch davon, nicht? Die also von den Erfahrungen, die das Volk Israel und nachher Menschen mit dem Glauben gemacht haben. Und ich denke, so um diese Erfahrung geht es, ne? Und ich wundere mich, also weil ich denke, also sagen wir so, im Osten Deutschlands, wir haben im Augenblick, wie das einen Text mal der Bischöfe auch ausgedrückt hat, die Zeit der Aussaat. Wir haben nicht die Zeit der Ernte. Hier sind sehr viele Menschen, die also einfach, da wächst im Augenblick noch nicht, was wir schon ernten können, sondern wir säen hier oder dort und da. Und ich glaube, dass diese Samenkörner, die in die Erde gelegt werden, hier und dort und da, irgendwann Frucht bringen. Und ich erlebe das eben bei den Zulassungsgottesdiensten, wenn sie erzählen von ihren Erfahrungen, wie sie also auf dem Weg des Glaubens gekommen sind, dass da manchmal Dinge lange zurückliegen. Irgendeine Oma oder einen Besuch in einer Kirche oder meinetwegen in dem Jahr, als Johannes Paul II. Starb, dass jemand dort plötzlich angerührt wurde. Also ganz unterschiedlich. Oder dass jemand mal in einen Gottesdienst per Zufall reingeraten ist und da der erste Same gelegt wurde und das irgendwann später dann erst seine Frucht bringt. Und ich glaube, viele Samen, die ausgesät werden, die in Menschen dann wachsen und reifen und wann sie zur Frucht kommen, das ist nicht mehr dann sozusagen unsere Sache, das ist dann Gottes Sache, aber säen müssen wir.
Säen müssen Sie und Sie sagen, dass...
Wir, also die Kirche, ich nicht. Das ist ja eigentlich eine Sache, wo ich also denke, wir müssen da die Christen gerade auch im Osten lebendig dafür machen, dass sie also mit Menschen so umgehen, dass sie in die Herzen der Menschen das säen.
Und zwar, so haben Sie es formuliert, durch dieses Zeugnis des Glaubens, dadurch den Glauben zu leben. Ja. Nun gibt es ja immer wieder den Vorwurf, den man der Kirche macht, naja, ihr seid ziemlich robuste Missionare, ihr wollt, dass wir alle Christen werden und ihr legt uns den Katechismus beispielsweise vor und sagt erstens, zweitens, drittens so und so tickt. Was Sie gerade sagen, würde eigentlich genau das Gegenteil meinen. Das heißt, durch Ihr bloßes Leben als Christ eigentlich sind Sie schon Missionar.
Das ist sicherlich das Erste, dass wir durch das Leben bezeugen. Und dann aber also bin ich auch der Meinung, man muss auch davon reden. Denn also allein bloß das Zeugnis des Lebens reicht, glaube ich, nicht aus. Ich denke, wir müssen auch fähig werden, über das, was uns wichtig ist und wesentlich ist, im Glauben zu sprechen. Das ist so eine ganz mühsame Aufgabe manchmal, weil einige das auch nicht gewöhnt sind. Sie leben zwar, wir haben ja, also viele haben den Glauben aus Tradition übernommen. Ich will das nicht einfach kritisieren, aber ich denke, heute ist immer wichtiger, dass der Glaube auch ein eigener Glaube wird, über den man auch mit anderen reden kann, wo man auch mitteilen kann, warum man dies tut und was einem da wichtig ist, auch über seine Glaubenserfahrung sprechen kann. Und das ist eine wichtige Aufgabe, denke ich, die vor uns liegt. Und so sät man, denke ich, auch in andere Menschen etwas hinein, weil sie dann ihre eigenen Erfahrungen auch wieder entdecken, wenn einer sagt, ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen. Also nach der Wende, eine Lehrerin sagt mir, ich komme in meine Klasse rein, ist eine Schule mit Menschen, die lernbehindert sind und die Kinder lachen gerade. Und ich gehe auf die zu und sage, was habt ihr denn? Ach nee, ach, erzählt doch mal, warum, ich will auch mal mitlachen. Ja, sagen die Kinder, ein Mädchen erzählt, ich war da bei einer Familie, da zum Essen eingeladen, da haben die sowas Komisches gemacht und macht irgend so ein witziges, ein paar Mal ein Kreuzzeichen und macht blablabla. Und so, das haben die da vor dem Essen gemacht. Und die Lehrerin sagt, ich habe daraufhin gesagt, das mache ich auch, das ist Beten. Und das war richtig, dass sie das sagte. Sie hat mich nachher gefragt, ich sage, also, wenn mir das so gut gelungen wäre wie Ihnen, wäre ich also sehr froh. Das ist Beten. Und das kennt ihr vielleicht nicht und wisst ihr vielleicht nicht, aber das mache ich auch. Und zwar, ich möchte nicht einfach drauf losessen. Wenn ich mich hinsetze, überlege ich, also das Essen, das ist gewachsen, das ist mir geschenkt worden, ich bin dankbar dafür. Und ich danke einfach Gott dafür. Ihr wisst vielleicht auch nicht, was das ist, aber ich denke, dass ich dankbar sein muss, weil mir das Essen geschenkt wird und ich glaube, das ist uns allen die Ehre und ist alles von Gott gegeben. So. Schon. Und schon hörten die ganz anders zu. Also dann sagte sie, und das fand ich nun nochmal deutlich, sage, es ist wunderbar, das ist genauso, wie wir es machen müssen. Dann sagte sie, und wisst ihr, ich bete ja nicht bloß vorm Essen und will nicht einfach drauf losessen, sondern ich bete auch sonst. Und in der letzten Zeit denke ich auch oft an euch. Ich denke, oh, ihr habt es so schwer. Ihr sagt, wir kriegen sowieso mal keine Lehrstelle und von allen werden wir abgelehnt. Und wisst ihr, ich denke in meinem Gebet da immer an euch und denke, hoffentlich ist das nicht so. Hoffentlich fühlt ihr euch nicht so. Hoffentlich machen wir das alle besser und anders. Und bitte euch, bitte, dass Gott euch auch dann hilft. So, ich denke auch an euch. Und da hat sie gefragt, war das richtig? Ich sage, wissen Sie, fragen Sie mich nicht. Also wenn ich das so gemacht hätte, hätte ich gesagt, das ist, ich sage, was ist denn passiert? Ja, die waren ganz still und nachdenklich. Ich sage, genau das ist es. Hier hat das Gebet, das als Geleier und Geplärre und Quatsch gilt, plötzlich ein anderes Gesicht gekriegt, weil sie dem Gebet ihr Gesicht gegeben haben. Und vielleicht ist das auch wieder ein kleines Samenkorn, wo dann ein Mensch sagt, also meine Lehrerin hat gesagt, jetzt, wo ich mich so komisch fühle, ja, sie denkt an mich und vielleicht auch, lieber Gott, ich weiß nicht, was wer und was du bist, aber ach, jetzt hilf mir doch, dass ich hier nicht anfange durchzudrehen oder so, ne? Ich denke, das ist die Art und Weise, die Form, in der wir mit Menschen umgehen. Wir brauchen nicht hochtheologisch, weil manche denken, sie müssten da unwahrscheinlich viel wissen und studiert haben. Nein, sie müssen über ihren eigenen Glauben, das, was sie erfahren und erleben, warum sie das tun, nur darüber müssen sie mit anderen ins Gespräch kommen.
Und wie dieses sehr berührende, diese sehr berührende Episode mit der Lehrerin zeigt, es ist aber auch eine, naja, sagen wir, nicht ganz ungefährliche Sache, so hört es sich zumindest an. Sie haben uns am Anfang des Gesprächs geschildert, wie intim Religion eigentlich ist, ja, ihr Glaube, dass das wirklich ans Innerste geht. Ja. Und jetzt sagen Sie, aber er drängt eben auch nach außen, der will ausgesprochen werden, der will weitergegeben werden durch das Leben eben und auch durch das Aussprechen, eben in solchen Lebenssituationen. Das ist natürlich auch sehr gefährlich. Ich meine, diese Schüler hätten auch anders reagieren können.
Ich denke eigentlich nein. Also ich sage immer, in dem Moment, wo ich merke, einer will nur provozieren, dann mache ich auch eine Bemerkung, wo ich das einfach rück, mit dem diskutiere ich dann auch nicht. Das hilft ja auch nichts. Also wenn jetzt einer provozieren will und sagt, die katholische Kirche und der Papst und sowas, dann sage ich ihnen immer, ja, wissen Sie, das ist so wie in einer Familie, da ist nicht alles nur gut, es gab auch unmögliche Päpste, aber es geht um hier was ganz anderes, sage ich ihnen dann immer. Und deshalb, wenn Sie über das andere reden wollen, können wir gerne drüber reden. Und dann können wir auch drüber reden, dass ich es gut finde, dass wir den Papst haben, dass es die Kirche gibt und warum ich das gut finde. Aber wenn Sie jetzt bloß provozieren wollen, dann lasst uns über was anderes reden. Ne? Also da würde ich auch, oder wenn ich merke, es will einer bloß provozieren, dann gehe ich dem einfach aus dem Weg. Ne? Das hat auch keinen Sinn. Das ist auch, geht auch nicht darum, dass wir hier jeden und Menschen da einfach bombardieren mit missionarischen Dingen, auch die nicht wollen, sondern dass wir, ja, worum geht's eigentlich? Es geht um das Heilsein der Menschen, denke ich mir. Ne? Also Ratzinger hat in einem seiner Dinge zum Konzil damals geschrieben, auch in der Einführung ins Christentum steht das drin, Christ wird man nicht nur, weil nur Christen ins Heil kommen, sondern Christ wird man, weil der christliche Heilsdienst für die Welt nötig ist. Also ich darf nicht bloß über mein persönliches Heil besorgt sein, sondern ich bin eben, ja, als Bruder und Schwester aller Menschen bin ich auch für das Heil der anderen irgendwie mitverantwortlich. Und Bischof Wanke hat jetzt öfter schon mal gesagt, so, Gott wird uns im Himmel mal fragen, was hast du denn eigentlich für deine ungläubigen Nachbarn getan? Also wenigstens für sie gebetet und dass es dir nicht egal war, ob sie nun glauben oder nicht glauben und wie sie leben oder nicht leben, dass du auch sie mit einbeziehst in das Heil. Ne? Deshalb also die Kirche, die für die anderen auch Gottesdienst feiert, jeder Gottesdienst, jede heilige Messe, ich sage das also im Gefängnis, im Krankenhaus und überall, die heilige Messe, die wir jetzt hier feiern, das tue ich auch, weil ich denke, hier für alle, die hier sind, auch die vielleicht nicht dazukommen, nicht dabei sind, für die alle tun wir das hier. Uns geht es darum, dass alle Menschen hier ihr Heil finden und deshalb tun wir das auch nicht bloß allein für uns.
Was ist Heil?
Das Heil, das ist etwas Umfassendes, denke ich. Das ist einmal das Heilsein der Menschen hier. Es gibt viele, sehr viele kaputte Dinge in der Gesellschaft, im einzelnen Menschen, die ich feststelle. Und dieses Heil ist gleichzeitig nicht teilbar sozusagen. Es gibt nicht, also das Heil besteht nicht daran, dass ich also nur, sagen wir mal, billig in Urlaub fliege, das kann mit zum Heil gehören, wenn der Urlaub ein Urlaub ist, der menschlich sozusagen schön und hilfreich ist. Aber wenn das bloß etwas ist, was rein äußerlich vollzieht oder so, ist wie in einer Familie, eine heile Familie ist nicht eine, die tolle Wohnung hat oder sowas, sondern ist in der das Miteinander heil ist. Und ich sage Ihnen jetzt das, was ich schon mal gesagt habe, wenn mich einer fragt, wie soll ich denn eigentlich leben, dann sage ich immer, dann lebe so, dass du sagst, ich versuche mit jedem Menschen so umzugehen, dass ich menschlich mit ihm umgehe, ich versuche die Schöpfung, die Dinge so zu tun, dass ich das also in einer menschlich guten Weise tue und ich versuche auch immer nach dem tieferen Sinn zu fragen, und um da um Halt und Heil zu bitten, wenn du also deine Beziehung, der Mensch, der in drei Beziehungen lebt, zu Gott, zu zu Mitmenschen und zu der Schöpfung, wenn du da versuchst, sozusagen in diesen drei Beziehungen so zu leben, dass das gute Beziehungen sind, dann lebst du eigentlich, ob du schon so heißt oder nicht heißt, lebst du eigentlich schon das, was Jesus will und was Gott will.
Etwas Ähnliches haben Sie im ersten Teil der Sendung gesagt. Da haben Sie gesagt, Sie möchten auch, dass die anderen in den Himmel kommen.
Ja.
Das müssen Sie uns auch nochmal erklären, was eigentlich der Himmel ist.
Also das ist für mich eigentlich die wichtigste Frage, dass die Menschen ihr ewiges Heil finden. Ich weiß, dass das auch vielleicht heute sogar manchmal unter Christen so ist, dass mehr die Dinge dieser Welt gesehen werden. Aber wenn man also wirklich die Augen für die gesamte Wirklichkeit offen hat, ist das Entscheidende ja, dass der Mensch sein Leben nicht verfehlt. Und das ist auch wieder unteilbar, dass man sagt, dass wir sagen müssen, das geht nicht darum, dass wir sagen, wir verschieben sozusagen das auf den Himmel, sondern wie ich jetzt lebe und wie ich jetzt versuche, schon menschlich zu leben. So, also der Himmel ist die Vollendung dieser Wirklichkeit, die ich jetzt menschlich auch schon mitschaffen kann. Da hat uns Gott einfach mit hineingenommen. Und der Himmel ist auch das, was wir mitwirken. Das ist ja das Wunderbare an dem, wie Gott uns einbezogen hat, dass wir am Heil der anderen und an unserem anderen Heil mitbeteiligt sind, dass er sozusagen es nicht an uns vorbeitut, sondern mit uns wirkt. Auch der Welt schon. Aber ich weiß, dass in dieser Welt eben die letzte Gerechtigkeit und das letzte Paradies nie zu schaffen ist, das ist eine völlige Überforderung, sondern dass wir hier nur schaffen können, dass wir sozusagen das Bild, was wir vom Reich Gottes haben, was Gott uns also vermittelt hat, dass wir da versuchen, annäherungsweise auf dieser Welt auch immer schon in die Richtung jedenfalls das zu schaffen. Aber es gibt auch nie eine vollkommene Kirche, keine vollkommene Ehe, keinen perfekten Menschen. Wir sind eben nicht und können das Paradies auf Erden nicht schaffen. Überhaupt nichts Vollkommenes hier. Sondern immer etwas, was sozusagen in der Verlängerung, in der Vollendung liegt, dass wir sagen, Gott, und das, was wir jetzt begonnen haben, das vollende. Das ist immer Angeld einer tieferen und größeren Wirklichkeit. Also die Eschatologie-Vergessenheit, die manchmal da ist, die verkürzt eigentlich auch unser menschliches Leben und auch das Kirchesein. Es geht immer um das ewige Heil des Menschen, aber nicht, das ist sicherlich neu zu lernen, auch gegenüber vielleicht manchmal ganz früheren Vorstellungen, wo Erde nur Wartesaal, wie man sagt, war. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt also sozusagen nur auf der Erde, das, was wir hier verwirklichen, gilt und wichtig ist, sondern es geht auch darum, dass wir unser ewiges Heil bei Gott finden.
Und genau dieser Bezug zur Ewigkeit, der, so hört es sich an, der ist der Grund dafür, warum diese ganzen Mängel und dass bestimmte Dinge eben noch nicht vollkommen sind und auch in unserem Leben nicht vollkommen von uns aus vollkommen gemacht werden können. Das ist der Grund dafür, weswegen die trotzdem so viel wert sind.
Ich sage immer allen, auch ich weiß nicht, wenn Sie mir die Frage stellen, warum Gott die Welt so geschaffen hat, wie er sie geschaffen hat, sage ich, das wissen wir nicht. Wir müssen im Letzten auch mit offenen Fragen, unbeantworteten Fragen leben. Genau wie die Frage nach dem Leid, wenn sie kommt, genauso eine Frage. Ich weiß im Letzten nicht, warum das Leid und warum das alles. Und das darf ich aber vor Gott auch alles klagen. Ich weiß nur eins, dass also von unserem biblisch-christlichen Glauben her wir in diese Welt so gestellt sind, dass wir in dieser Welt versuchen, die Dinge so in eine Richtung zu bringen, dass sie einmal auf die Vollendung zugehen, wo dann auch das Leid dieser Welt eine Antwort findet. Wir finden jetzt keine. Und wo all die Unvollkommenheit sich vollendet. Also das andere ist nämlich, ich sage mal, das ist Opium fürs Volk, wenn man den Leuten das Paradies auf Erden verspricht, weil das nicht wahr ist. Das, auch wenn sich zwei Leute, die heiraten, das sage ich Ihnen auch immer, wenn sie sich versprechen, dass sie das Paradies haben, das werden sie ja nicht haben. Sie werden immer auch damit leben müssen, deshalb sagen sie sich in guten und bösen Tagen Gesundheit und Krankheit. Also sie werden auch schwere Zeiten von vornherein und auch die Ecken und Kanten, die Schwachstellen des anderen einfach mit. Dazu müssen sie mit Ja sagen. Die Welt ist eine Welt, die unvollkommen ist und auch eine Ehe ist eine Ehe, die auch unvollkommen ist. Aber wenn wir das so sehen und sagen, dazu sagen wir auch Ja, eben in der Hoffnung auch auf die Vollendung all der Dinge, die hier nicht geschieht, sondern die kommen wird, dann und da ist sicherlich, glaube ich, da ist manchmal, müssten wir noch deutlicher und vielleicht klarer auch diese Hoffnung wieder wecken. Die dann, wenn also Leute krank sind und wenn sie Katastrophen, Schlimmes erleben, die dann immer wieder kommen und die Hilflosigkeit dann angesichts des Todes natürlich, die wir also gerade auch hier bei vielen feststellen, wo dann, ja, die dann beim Tod also bei der Beerdigung nicht wissen, was soll man denn da eigentlich machen, und dann wird irgendwie manchmal ganz seltsames Zeug geredet oder gar nicht geredet. Also, aber nicht wieder den anderen von daher nun sagen, also jetzt müsst ihr unbedingt das glauben, sonst seid ihr alle, sondern einfach von unserem Glauben erzählen, dass diese Welt, in der wir leben, eine unvollkommene Welt ist, die erst noch im Entstehen und im Werden ist, und dass Gottes Schöpfung eben etwas ist, was wächst, wo er uns mitbeteiligt hat. Also das ist ja das Tolle, dass er uns mit einbezogen hat in das Heil. Die Gemeinschaft der Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen, jeder kann dem anderen mithelfen zum Heil oder auch zum Unheil natürlich werden. Also in der Erziehung der Kinder sage ich das immer wieder, sie sind als Eltern für ihre Kinder, wenn sie in die Welt gesetzt haben, ist das noch nicht, da sind die Kinder, sondern was jetzt sie ihnen mitgeben, sie haben eine Verantwortung dafür. Und die Kinder sind ein Stückchen auch dann von dem, was sie ihnen mitgeben, mitgeprägt und abhängig. Das ist wunderbar, weil sie da eben mitgestalten können an einem menschlichen Wesen und auch an einer Gesellschaft natürlich an allem. Wir sind Mitschöpfer, von Gott mit reingenommen in die Schöpfung. Ja, das ist richtig.
In unserem heutigen Kurs Null hörten Sie Propst Dr. Gerhard Nachtwey aus der Propsteikirche St. Peter und Paul in Dessau und dort Ansprechpartner in seinem Bistum für erwachsene Taufbewerber oder auch einfach Menschen, die sich für den christlichen Glauben interessieren. Die deutschen Bistümer haben sich in diesem Bereich vernetzt, und wenn Sie da Orientierung suchen, schauen Sie doch einfach auf die Homepage www.katechumenat.de. www.katechumenat.de. Der damalige Bischof von Magdeburg, Leon Nowak, der Propst Nachtwey auch in dieses Amt berief, hat im St. Benno Verlag in Leipzig ein Buch mit dem Titel Unglaublich, un-glaublich herausgegeben. Über 40 erwachsene Täuflinge erzählen darin, wie sie zum Glauben gekommen sind und warum sie sich taufen ließen. Diese Glaubensgeschichten sind lebensnah und in gleicher Weise frohmachend. Und sie zeigen, so sagt es der Verlag, wie unterschiedlich und manchmal tatsächlich unglaublich die Wege zu Gott sein können. Eine spannende und mutmachende Lektüre. Wenn Sie sich für die Arbeit von Propst Nachtwey interessieren, wie gesagt, schauen Sie einfach auf die Homepage www.katechumenat.de, und das Ganze können Sie auch nochmal auf unserer Homepage horeb.org nachlesen im Infofeld zur Sendung. Auch den Buchtipp finden Sie dort noch einmal im Infofeld zur Sendung. Herzlichen Dank, Propst Nachtwey, für diese Einblicke in Ihrer Arbeit, auch Einblicke in das, was Christen glauben, was es mit ihrem Glauben auf sich hat. Es gibt unter Christen eine besondere Bitte. Man wünscht sich natürlich alles Gute, und das Ganze ist auch verbunden immer mit einem Gebet. Vorhin hatten Sie dieses Beispiel mit der Lehrerin, die das auch dann gesagt hat, dass sie auch ihre Schüler mit in das Gebet nimmt. Und wir möchten Sie um eine besondere Art des Gebetes bitten am Abschluss dieser Sendung, um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, allen, die zugehört haben in dieser Sendung, und auch allen, die uns nahestehen, die uns wichtig sind. Gott, erbitte ich, dass du mit deiner Liebe bei ihnen bist, du mit der Liebe des Schöpfers, des unseres Vaters, mit der Liebe Jesu, der für uns auch das Leid und alle Schuld getragen hat und immer wieder trägt, und mit der Liebe deines Geistes, der in unser Herzen gesenkt ist, damit wir Kraft haben, unser Leben zu gestalten. So schenke uns allen deinen Segen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.